hat so ein Parfüm, der diesen Parfüm hat besondere Fähigkeit zu bleiben, wenn der Nachbar geht. Also ich weiß nicht, von wem diesen Geruch immer stand. Wenn du so auf Treppenhaus kommst, dann weißt du, der war schon da vor mir. Und alle meine Gäste und meine Freunde kennen auch schon durch Parfüm meinen Nachbarn. Und sie finden das auch, also Parfüm ist richtig krass. Und letzte Zeit im Sommer, sogar am Balkon könnte man diesen Geruch wiederfinden. Ich habe manchmal gedacht, sprüht er bewusst auf meinen Balkon sein Parfüm oder was? Auf jeden Fall, durch die ganze Zeit, durch meinen Nachbarn, bin ich im Nachdenken gekommen, was eigentlich Geruch in unserem Leben so ausmacht. Und ich glaube sogar, dass wir unsere Nase manchmal mehr trauen als unseren Augen. Weil zum Beispiel manchen Sachen in meinem Kühlschrank, also wenn sie besser aussehen, als sie riechen, esse ich sie trotzdem nicht. Manchmal sage ich zu meinem Joghurt, ich esse dich nicht, obwohl du so schön blühst. Aber wirklich so, es gibt sogar Blumen, die total schön sind, aber die stinken so, dass man eigentlich die ganze Schönheit gar nicht genießen kann. Und ich habe so gedacht, was ist mit Gott? Und ich habe so in der Bibel geguckt, nach was so darüber steht, über Gott. Und ich habe verstanden, dass Gott eine empfindliche Nase hat. Weil es geht sehr viel über Geruch im Alten Testament, im Neuen Testament. Und die ganze Rauch, Opfer, Gott ist wichtig, was er da einatmet. Und ich habe gemerkt, es trennt sich. Manchmal geht es um Gestank. Die Bibel erzählt das mehr in der Richtung, dass das Gegenteil von Segen ist. Gottlosigkeit. Das stinkt Gott. Und es gibt Sachen, die Wohlrauch für Gott sind. Irgendwas total Schönes, Duft für ihn sind. Und ich habe eine Stelle mitgenommen heute, nicht mitgenommen, sondern in der Bibel steht das. Ich habe die Bibel mitgenommen. Diese Stelle ist in 2. Korinther, Kapitel 2 und Vers 14. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Wohlgeruch für Gott sein. Ich habe gedacht, wie kann man das so besser erklären? Wie können wir Wohlgeruch für Gott sein? Ich glaube, jeder von uns hat manchmal solche Begegnungen mit Menschen, mit Christen, wo du dann merkst, diese Gegenwart, in Gegenwart von diesen Menschen zu sein, tut dir gut. Es ist wirklich, dir strahlen solche Ausgeglichenheit, solche tiefe, richtig Gottes Gegenwart. Und du empfindest so eine Frische in der Nähe von diesen Menschen. Dann denke ich immer an diesen Psalm Nummer 1, wo steht, dass die Gott fürchten, sind wie Baum, der gepflanzt wird am Wasserbächen und sein Frucht wird nicht faul werden. Und so richtig so ein Gefühl und so ein fast Duft steigt in dem Psalm Nummer 1. Aber wie erklärt man, was ist das noch Wohlgeruch ist? Und dann habe ich gedacht, als ich Kindergottesdienst gemacht habe, ich war so ziemlich klein noch, und da gab es so ein Programm. Und es ging um Himmel. Und man sollte den Kindern erklären, was Himmel ist, so Paradies, wo Gott sich befindet. Und man sollte damit anfangen, mit den Kindern zu entdecken, was im Himmel nicht gibt. Man hat gesagt, im Himmel gibt es keine Tränen, im Himmel gibt es keine Tabletten, weil es keine Krankheiten gibt. Es gibt keinen Tod und keine Friedhöfe, im Himmel gibt es kein Leid, gibt es keine Sonne, weil Gott dort ist und der scheint. Ganz viele Sachen, die im Himmel gar nicht gibt. Und dadurch bekommt man so Eindruck, wow, ganzes Leid, alles, was uns da stört, gibt es nicht im Himmel. Und dann versteht man, was Himmel ist. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollen wir zuerst, um zu verstehen, was Wohlgeruch ist, darüber nachzudenken, was Gegenteil davon ist. Gestank. Deswegen, wir würden vielleicht heute darüber ein bisschen sprechen, was unser Christentum zum Stinken bringt. Und in deutscher Sprache, es gibt so viele Ausdrücke. Mir fallen jetzt ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ich bin stinksauer oder ich kann ihn nicht riechen oder es stinkt mir oder irgendwie so. Ne? Also, und es hat so mit Gefühlssituationen zu tun, gar nicht mit der Nase, sondern wie ich mich fühle, ob das für meine Mitmenschen genießbar ist, so wie ich bin. Und ich habe gedacht, dass wieder wirklich jeder von uns kennt diese Tage, wo wir ziemlich stinkend sein können. Und das ist wirklich ungenießbar. Und in diesen Tagen ist ganz wichtig, nicht davon zu flüchten, in irgendwelche Situationen zu Party zu gehen oder irgendwie irgendwas zu suchen, wo du dich ablenken kannst, sondern ganz wichtig, in diesen Tagen, wo du merkst, du fängst an zu stinken, Gottes Gegenwart zu suchen. Weil wir sind die Raben und er ist Weinstock. Und wenn wir nicht an ihm fest sind, dann fangen wir an, faul zu sein, schimmelig und stinken. Zweite Sache, was ich denke, unser Leben zum Stinken bringen kann, ist Müll. Einmal bin ich nach Hause gekommen und ich habe gedacht, oh, Parfüm von meinem Nachbar ist gar nicht so schlecht. Weil über Wochenende war ich nicht zu Hause und ich habe meinen Müll da stehen gelassen. Und deswegen hat es ziemlich krass gerochen. Und einmal, als ich mit meinem Hauskreis gebetet habe, wir haben so gebetet, haben gewartet auf Gottes Gegenwart, so real. Und da hatte ich so ein Bild. In Russland gibt es so Kommunalwohnungen, besonders in Großstädten. Und Kommunalwohnung sieht so aus, eine Wohnung mit einem ganz großen Flur und die Zimmer entlang des Flures. Und da wohnen die Menschen. Und ich hatte so ein Bild, ich habe selten Bilder beim Gebet, aber an diesem Abend hatte ich so ein Bild, als Gott sehr gern zu mir kommen möchte in mein Zimmer. Ich warte auf ihn, aber mein Flur ist so verstaut von verschiedenen Sperrmüll, Sachen, die stehen schon ewig da und manche stinken, manche nicht. Auf jeden Fall so viel Müll, was da steht rum und Gott kann einfach, das hindert ihn. Und Gott kann nicht ohne meine Erlaubnis einfach alles wegzuschmeißen. Da braucht er meine Mitarbeit. Und da habe ich verstanden, dass Müll in meinem Leben die Lügen sind, an die ich glaube. Es gibt sehr viele Lügen, mit denen wir manchmal aufgewachsen sind, die wir einfach als ganz Normales empfinden. Aber wenn wir das prüfen, anhand von Wort Gottes, verstehen wir, dass das Lügen sind. Vorgestern haben wir mit Stefan gebetet und ich habe gesagt, plötzlich habe ich gedacht, Mann, mein Lebensmotto war immer, wisst ihr was, besser zu bereuen das, was du gemacht hast, als das, was du nicht gemacht hast. Und plötzlich habe ich verstanden, totale Lüge. Eigentlich, das ist total krass. Das bedeutet, dass dein Leben, dass du gar nicht nach Gott fragst, dass du gar nicht nach seine Wege fragen möchtest. Du machst einfach deine Erfahrungen, egal was kommt, und so lebst du. Das ist totale Lüge. Und ich muss das brechen und ich muss das aus meinem Leben verbannen, um mein Flur zu befreien. Und die Freundin von mir, die hat erzählt, die ist verheiratet und hat einen tollen Mann, aber die hat total Probleme mit Unterordnung, mit biblischer Unterordnung. Die neigt immer dazu, Kontrolle zu übernehmen, weiß das. Und wenn Gott zu ihr sagt, dass sie in der Situation sich unterordnen soll, die rebelliert. Und dann hat sie plötzlich verstanden, dass sie an totale Lüge glaubt. Die glaubt, dass Unterordnung Unterwerflichkeit ist. Dass Unterordnung irgendwas ist, wo du passiv bist, Angst hast, aus Angst einfach handelst und irgendwie total Negatives, was sie aus ihrem Leben als Erfahrung mitgenommen hat. Weil so ihre Mutter war, die immer Angst vom Vater hat und immer schweigend und passiv und unterwerflich war. Deswegen denkt sie, dass Unterordnung grundsätzlich etwas Schreckliches ist. Und deswegen könnte sie gar nicht Gottes Wege empfangen für sich. Und bis Gott bei ihr so weit war, dass er diese Lüge aufgedeckt hat, war sie gar nicht bereit, weiterzukommen. Es gibt so viele Lügen, die unser Leben, unser Flur, auf dem Jesus zu uns kommen möchte, verstauen und stören. Und was toll ist beim Gott, wenn ich ihn daran frage, dass er mir zeigt, was noch in meinem Leben ihn hindert, welche Lügen habe ich noch, plötzlich kommen sie hoch im Gebet und dann plötzlich verstehst du. Ne? Aber ich habe einen Tipp für euch, falls ihr noch ein bisschen über Lügen was erfahren möchtet. Es gibt so ein tolles Buch, das heißt Lügen, die wir glauben, von Chris Thumann. Das sind so grundsätzliche Lügen, von denen ziemlich viel davon ist im Leben von jedem von uns. Also Müll kann unser Leben zum Stinken bringen. Was bringt unser Leben noch zum Stinken? Alte Wunden. Ganz alte Wunden, die schon vereitert sind. Habt ihr schon mal erlebt, so wie sie stinken, die alten Wunden? Im Krankenhaus irgendwo, wo in Russland war ich so auf einer Station, wo die Patienten, weil sie kein Geld haben und Medizin hat kein Geld da und keine Versicherungen, dann liegen die Menschen einfach so und passiert nichts. Und die Wunden werden mit Eiter und die stinken und das ist krass. Und genau so kann deine Wunden, deine alten Verletzungen dein Leben beeinflussen und dein Leben zum Stinken bringen. Ich habe darauf gekommen, als ich mal meine Nachbarn getroffen habe, mit denen ich aufgewachsen bin. Und als ich klein war, haben sie viel mitgekriegt von dem, welche Probleme hatte ich mit meiner Mutter. Das war eine sehr problematische Beziehung. Und dann bin ich ausgezogen, ganz weit weg. Und ich habe gedacht, eigentlich, Problem ist gelöst. Und dann, nach 10 Jahren, habe ich meine Nachbarn gesehen. Und wir haben uns so unterhalten. Und plötzlich habe ich wieder angefangen zu erzählen über meine Beziehung zu meiner Mutter und wie schrecklich ist das. Und an der Reaktion von den Nachbarn habe ich gemerkt, wow, die sind total enttäuscht. Sie haben gar nicht damit gerechnet, dass das für mich noch ein Thema ist. So viele Jahre sind vergangen. Es ist die Zeit, dass die alten Wunden geheilt werden. Nur die Sache ist, dass die Zeit die Wunden gar nicht heilt. Und es gibt wirklich für jede Wunde normale Heilungszeit. Und sogar bei den krassen Verlusten, man sagt, dass die 2 Jahre sind genug. Ne? Also im normalen Heilungsprozess. Wir sagen nicht, dass es so wissenschaftlich, psychologisch oft, aber Gott kann das noch schneller machen. Und was passiert mit uns, wenn wir so miteinander sprechen? Was erzählen wir uns? Wie beeinflusst sind wir von unseren Verletzungen jahrelang? Frage dich, die Geschichte, die du erzählst, deinen Nachbarn, über die du klagst, wie lange ist das schon her, deine letzte Verletzung? Deine Verletzung, die dich so beeinflusst? Elterngeschichte, kaputte Beziehungen, Enttäuschungen. Und habt ihr schon mal probiert, mit geschnittenem Finger Geschirr zu spülen? Ganz normale Sache, Geschirr zu spülen. Aber wenn dein Finger geschnitten ist, dann ist das für dich totale Qual. Oder mit einem Sonnenbrand ein Vollbad zu genießen. Es geht nicht. Du kannst die normalen Sachen im Leben gar nicht wahrnehmen und genießen, wenn du verletzt bist. Deswegen kommt uns manchmal so vor, als Leben voll Verletzungen weitergeht. Aber das liegt nur an den alten Wunden, die vereitert sind. Und ich frage mich so, was hindert denn uns manchmal Uns Christen, wir haben doch so viel Möglichkeit bei Gott geheilt zu werden, die weltliche Menschen, die geben Geld aus, damit sie klar mit ihren Problemen kommen. Und wir jammern einander an, zeigen Mitleidgefühl und bleiben so, wie wir sind. Was hindert uns daran? Ich schließe mich nicht aus, ich bin so eine. Ich habe nur vor kurzem angefangen, das wirklich diesen Problemen in Augen zu gucken. Und ich habe gedacht, als Jesus geheilt hat, die Menschen bei den Blinden, ne, zum Beispiel, ich glaube, nicht jeder Blinde war vom Jesus geheilt, weil nicht jeder Blinde das wollte. Deswegen fragt Jesus immer, wenn er heilt, zuerst, möchtest du es wirklich? Weil zum Beispiel im Judentum, der Blinde, der hat sein festes Einkommen. Nur nicht fast feste, aber trotzdem gesicherte. Weil jeder Jude verpflichtet war, Almosen zu geben. Also richtig, wenn du ein guter Jude bist, wenn du gutgläubig bist, dann musst du den Bettler Almosen geben. Und jeder Bettler, jeder Blinde, der auf der Straße gesessen hat, ja, der hat gelitten. Aber Heilung hat für ihn bedeutet, dass er etwas verliert. Er verliert seine Almosen. Und ich glaube, das hindert uns oft, dass wir wirklich bei Gott um Heilung bitten und diese Heilung suchen, weil wir von unseren Wunden manchmal Prozenten bekommen, Almosen. Habt ihr schon in Facebook gemerkt, wie wir uns miteinander so unterhalten, wie wir so oft klagen und jammern und dann kriegt man so viele Kommentare und ach du armes Würstchen, ne? Das ist zum Beispiel Mitleid, das ist ganz gute Almosen. Ich habe auch oft, allein durch die Geschichte mit meiner Mutter, wie ich euch erzählt habe, ich habe gemerkt, oh, man kriegt Aufmerksamkeit dadurch, ein bisschen Portion Mitleid, ach du armes Kind, dein Leben ist da. Also du musst wirklich, um geheilt zu werden, du musst wirklich an den Punkt kommen, wo du sagst, ich brauche kein Almosen mehr. Ich möchte geheilt werden. Und Gott ist so treu, dass wenn du wirklich darum fragst, geheilt zu werden, es wird nicht 5 Jahre dauern. Und ich habe gemerkt, das ist auch so eine Sache, wenn Jesus Kranken heilt, wie bei dem Kranken an Bethesda, der sagt ihm, du bist geheilt, steh auf und geh. Und das ist für einen Kranken krasse Sache. Ne? 14 Jahre war er krank, konnte sich nicht bewegen und plötzlich muss er aufstehen. Aber so passiert die Heilung. Jesus sagt, Heilung ist da. Du sollst aufstehen. Und das ist so eine Sache, wo ich habe vor kurzem, so es gibt so Gutscheinaktionen. Ich habe einen Gutschein gekauft, um mal essen zu gehen. Und ich habe gedacht, ja, Gutschein habe ich. Aber das bedeutet noch nicht essen. Wenn ich Gutschein in der Tasche habe, ich kann davon nicht satt werden. Ich muss den einlösen. Und als ich Gott gesagt habe, Gott, ich möchte wirklich endlich geheilt werden von den alten Wunden, die mein Leben beeinflussen. Weil die Wunden beeinflussen unser Leben so sehr, dass wir denken, alle verletzen uns, obwohl das sind nur alte Wunden. Und es war so ein Moment, dass es betrifft einen Mensch, ein guter Freund von mir, und ich habe gemerkt, dass ich habe angefangen, eine emotionale Wand aufzubauen. Diese Wand zwischen mir und diesem Menschen, der mir ganz wichtig ist und ganz viel bedeutet. Und ich habe gedacht, ich kann mich noch erinnern, ich fahre im Zug und ich denke, Gott, jetzt bin ich so weit, dass ich möchte deine Heilung. Ich verstehe nicht, woher kommt diese emotionale Wand? Sag mir. Und da plötzlich verstehe ich, dass das hat mit meiner Geschichte zu tun. Und dieser Mensch hat sich entweder ähnliche Worte gesagt oder so ähnlich sich benommen, wie in Vergangenheit ich Situationen erlebt habe, als ich damals gelernt habe, diese emotionale Wand wachsen zu lassen, damit ich mich besser fühle in solchen Situationen. Und in dieser Situation war etwas Ähnliches. Und ich habe gemerkt, oh, ich weiß warum. Das liegt an meiner Geschichte. Okay. Dann sitze ich weiter im Zug und ich bete, Gott, naja, aber der ist denn schuld, diesen Menschen? wenn er das nicht gesagt hätte, oder da würde ich diese Wand gar nicht aufbauen. Der ist schuld. Ach, ich armes Würstchen. Und Gott sagt mir, nein. Zuerst wollte er das nicht. Zweitens, wenn du so dich entscheidest, dann entscheidest du, dass die Vergangenheit Anspruch hat, dass die Vergangenheit über dein Leben verfügt. Du hast die Kraft, ich habe dich geheilt. Reagier anders, breche die Wand. Und ich so, okay, ich habe gecheckt, ich muss aktiv werden. Gott hat mich geheilt. Ich muss nicht so handeln wie immer, auch wenn ich anders gar nicht kann. Aber wie Gott, habe ich gefragt. Und Gott hat gesagt, geh zu ihm und umarme ihn. Ich habe doch diese Wand, ich bin mir gar nicht danach, ihn zu umarmen. Gott hat gesagt, doch, mach das. Und dann merke ich, dass der Zug, in dem ich fahre, gerade Stopp macht an der Haltestelle, von der ich zu diesem Menschen ganz schnell kommen kann. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der Zug fährt bald weiter. Das ist nur 2 Minuten. Und plötzlich sagt der Zugfahrer, Zug fährt nicht weiter. Irgendwas ist kaputt. Und ich denke, okay. Dann rufe ich diesen Menschen an und normalerweise geht er nicht ans Telefon. Und ist er am Telefon gegangen. Ich habe gedacht, okay Gott, ich weiß. Ich entscheide mich, dass die Vergangenheit und alte Wunden haben kein Anrecht auf mein Leben. Ich steige aus und ich gehe und das mache, was du sagst. Ich bin aus dem Zug rausgestiegen, der Zug ist gleich weitergefahren. Und ich habe gemerkt, in dem Schritt, was ich getan habe, plötzlich war die Wand weg. Als ob es nur, als Gott wartet, mache nur die Entscheidung. Treffe die Entscheidung und weiter wirst du schon getragen. Und so, ich weiß, dass Gott unsere Wunden heilen möchte. Wir sind berufen, als Gemeinde, als Christen, andere zu befreien, andere zu heilen. Und das ist das größte Waffe vom Teufel, dass er uns in unsere alten Wunden schmoren lässt, weil wir nie dazu kommen, andere zu befreien und für andere da zu sein und andere zu helfen, weil wir selber so verwundet sind. Also, die vereiterten Wunden stinken. Was stinkt noch? Die Sünde stinkt noch. Bei dem Wort Sünde habe ich immer zusammengezuckt, weil ich aus einer Gemeinde komme, wo man immer nach der Sünde geguckt hat. Man hat immer geguckt, oh, du machst das falsch und das falsch und das falsch. Und deswegen hatte ich so eine Allergie, was das Wort Sünde betrifft, weil ich gedacht habe, oh nein, ich habe keinen Bock. Ich bin so enttäuscht, irgendwie hinterher zu laufen, irgendwie mich in Ordnung zu bringen. Es klappt sowieso nicht. Deswegen, ich entspanne mich und Gott liebt mich sowieso und halt lebe mein Leben. Aber wenn wir wirklich in die Bibel gucken, Gott hat sich nicht zwischen Altem und Neuem Testament irgendwo bekehrt. Genauso wie er früher die Sünde gehasst hat, genauso hasst er das heute. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht auch, was Sünde betrifft, wo ich gefragt habe, Gott, was ist das, die Sünde? Ich habe keinen Bock auf Kämpfe, die ich früher gemacht habe, die bringen sowieso nichts. Und wisst ihr, dass die Sünde aus Griechisch als Zielverfehlung übersetzt wird. Und Zielverfehlung hat gar nichts damit zu tun, irgendwie, was wir manchmal denken, irgendwie so äußerliche Sachen. Man denkt, Zielverfehlung, das ist irgendwie total anders vom Sinn. Das hat mit Richtung zu tun. Und da steht in Römerbrief, 1. Kapitel, 21. Vers. Denn obwohl sie schon immer von Gott wüssten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie wähnen sich besonders klug und waren die größten Narren. Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und Leidenschaften überlassen, so dass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Sie sind voller Unrecht und Niedertracht, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sie sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie verachten ihre Eltern, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Aber merkt ihr, dass die ganzen Sachen wie Habgier, Bosheit, Neid, Vollstreit, Hinterlust, List, das sind nur die Ergebnisse der Sünde. Die Sachen, was wir manchmal ankämpfen und probieren zu besiegen, ist gar nicht die Wurzel. Das sind nur die äußere Früchte von der Sünde. Die Sünde selber ist die Haltung Gott gegenüber. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Und das habe ich vor ein paar Wochen, als ich da am Freitag war, ich habe total begriffen. Ich habe entdeckt, dass meine Haltung gegenüber Gott falsch war. Irgendwie, das war so voller Stolz. Und deswegen die Sachen, die ich aufgebaut habe, habe ich verstanden, das waren keine Liebe, das war Mitleid. Die Haltung ist die Sünde. Und das kann unser Leben zum Stinken bringen, weil das hasst Gott. Und manchmal ist ganz viel, viel besser, mit Gott zu ringen, wie Jakob mit Gott gerungen hat. Wenn du Gott nicht verstehst, dann frag ihn. Dann bist du Gesicht zu Gesicht mit Gott. Aber oft nehmen wir solche Haltung, ich weiß sowieso, ich habe meine Theologie und gehe in unseren Wegen und entfernen uns von Gott. Und das ist die Sünde. Alles andere, was in unserem Leben kommt, ist einfach nur die Früchte davon. Das stinkt, die Sünde. Und das Letzte, was mir so im Kopf gekommen ist, was stinkt, was in der Bibel oft gesprochen wird, dass das stinkt, als Jesus zum Grab von Lazarus gekommen ist, wollte er, dass man den Stein wegrollt. Und die Heiligen haben gesagt, nein, mach das nicht, das stinkt. Weil der tot ist. In Universität, in Hochschule, wo ich studiere jetzt Therapie, ich höre immer die Fälle, die total schrecklich sind. Weil da ein Fall von einer Frau, die aus Problemen nicht rauskommt, da sind ganz viele Probleme, die sie hat, weil sie in der Familie, wo sie groß geworden ist, in eine christliche Familie, war sie krass geschlagen, also so richtig, richtig misshandelt vom Vater. Die Mutter hat alles normal empfunden, aber das Krasseste ist, dass sie sagt, meine Eltern waren so fromm, sie hatten jeden Abend Bibelabend. Und ich habe mir immer gewünscht, dass meine Eltern normale Katholiken oder Evangelisten sind, die nur einmal in der Kirche gehen pro Woche und nicht jeden Tag diese Gebete. Und mit dieser Haltung wächst sie auf und mit dieser Haltung begegnet sie Gott. Und wir hören oft Berichte von schrecklichen Geschichten, wie können die gläubigen Menschen das nur tun? Weil sie tot sind. Bewahre uns Gott von diesem Zustand, dass wir nicht mehr merken, wo wir sind. Und natürlich, ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir unsere Wege, wenn unser Herz sich verhärtet und wir da weiterbleiben, kann man irgendwo dann dort landen. Aber was ich toll finde, dass in der Bibel steht sogar, in Epheserbrief steht, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Sogar die Toten haben die Möglichkeit, Licht von Christus zu bekommen. Und am Ende wollte ich noch sagen, es gibt so einen Künstler, einen Pianist, Klavierspieler, der hat immer gesagt, wenn ich lange nicht Klavier spiele, wenn ich lange nicht übe, dann merke zuerst ich das, dann merkt das meine Frau und Zeit später merken das meine Nachbarn. Und genauso, glaube ich, geht mit uns, mit unserem geistlichen Leben. Wenn wir anfangen zu stinken, dann merken zuerst wir das. Wir merken, oh, in meinem Leben kommt so viel Unzufriedenheit. Ich jammere zu viel. Dann merken das unsere Freunde. Wenn das richtige Freunde sind, dann geben sie uns Feedback und sagen, hey, das ist ungenießbar. Ich bin dankbar, dass ich eine Freundin habe, die mir sagt, Nina, du redest komisch. Hast du heute schon stille Zeit gemacht? Aber leider sind unsere toleranten Freunde oft so, dass sie zuhören und sagen, ach du Arme. Und wenn wir zu weit sind, dann merken das schon unsere Nachbarn, dass wir stinken. Und ich wünsche mir, dass wir Wohlgeruch Gottes werden für Gott. Und dass wir zu diesem, so werden wie diesen Baum in dem Schatten, von dem alle sich wohlfühlen, weil sie merken, Gott ist da. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Dass es nicht unsere Kraft ausmacht, dass wir dir gehören. Dass nicht unser Verdienst ist, dass wir gerettet sind. Ich danke dir, dass du unser Leben dazu bringen möchtest, dass das Duft für dich ist, Wohlgeruch. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns nachgehst und Müll aus unserem Leben rausnimmst. Dass du unsere Wunden heilst und dass du uns bereit machst, danach zu suchen. Dass wir wirklich Nase voll haben zu jammern und von alten Wunden einfach, dass unser Leben davon abhängig ist. Herr, wir bitten dich, dass wir weiterkommen, dass wir für andere da sind, dass wir andere heilen und befreien können und nicht nur immer sich verletzt fühlen. Ich bitte dich, dass wir für dich Wohlgeruch werden. Und was toll ist, dass wir, wenn wir Wohlgeruch haben, dass es uns selber gut tut. Unsere Deo tut uns selber gut, nicht nur unseren Nachbarn oder unseren Freunden. Und ich bitte dich, dass wir so weit kommen, weil das ganz normale Zustand bei dir ist. Es ist ganz normaler Zustand bei dir ist, ein Wohlgeruch für dich zu sein. Amen.